Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Konjunktur schwächelt und das dämpft die Stimmung der Verbraucher in Deutschland. Die Börsen aber scheint das kaum zu beeinträchtigen. Da schauen wir gleich genauer hin. Im Firmenporträt hauen wir gleich richtig drauf. Es geht um Drumsticks, um Schlagzeuge, um Schlagstöcke für Schlagzeuger. Einige wenige davon werden auch in Deutschland produziert. Und jetzt schauen wir erstmal auf die Automobilzulieferer. Bosch hat erst vor ein paar Tagen angekündigt, 1600 Stellen zu streichen. Jetzt kommen nochmal 1000 hinzu. Und es ist ja nicht nur Bosch. Continental, ZF, Mahle, Brose, überall werden Jobs gestrichen. Die kleinen Zulieferer, die verschwinden eher unbemerkt. Was ist jetzt anders als vor 10 Jahren, als viele Betriebe mit Kurzarbeit abpuffern konnten? Es geht diesmal nicht nur um China, das als Konjunkturmotor stottert, oder es geht auch nicht nur um den Brexit. Es ist der Strukturwandel in Richtung Elektromotor, für dessen Produktion man unter anderem weniger Menschen braucht. Es sieht also alles danach aus, als würde diesmal die Autoindustrie nicht wie gewöhnlich von einer abflauenden Konjunktur angesteckt, sondern diesmal infiziert die Autoindustrie auch die anderen. Micha Erhardt berichtet.
Einer Studie zufolge summieren sich die Abbaupläne in der Autoindustrie mittlerweile auf knapp 50.000 Stellen. Und Studienautor Ferdinand Dudenhöffer, Branchenexperte von der Universität Duisburg-Essen, meint, dass dies nur der Beginn einer noch größeren Welle sei.
Wir werden die nächsten 3-4 Jahre mit Jobabbau, Ankündigungen und mit noch schlimmeren Dingen rechnen müssen, mit Teilbetriebsstilllegungen. Also das wird keine einfache Zeit werden, die nächsten 3 Jahre.
Das deckt sich mit anderen Erhebungen, etwa der aktuellen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Die wird zwar erst nächste Woche veröffentlicht, Medienberichten zufolge beurteilen darin aber die Unternehmen der Autoindustrie Geschäftslage und Aussichten auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren. In dieser Woche etwa hat Continental ebenfalls angekündigt, Wertminderungen und Abschreibungen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vornehmen zu müssen. Der Zulieferer dürfte in diesem Jahr rote Zahlen schreiben und plant, im kommenden Jahrzehnt 7.000 Stellen in Deutschland abzubauen. Da die Autoindustrie zentral für die hiesige Wirtschaft ist, hat deren Krise auch negative Folgen für andere Wirtschaftszweige. So stellt Olaf Wortmann, Konjunkturexperte des Maschinenbauverbandes VDMA, zu den jüngsten Daten in seiner Branche fest.
Unser zweitgrößter Markt ist China. Hier haben wir nur ein mageres Plus von 2% einfahren können, aber auch das ist beachtenswert, denn die chinesische Wirtschaft leidet unter dem Handelsstreit mit den USA und sie verliert immer weiter an Schwung.
Der Handelskonflikt und der Rückgang der Nachfrage in China ist es denn auch, der der Autoindustrie aktuell am meisten zu schaffen macht. Denn China ist der wichtigste Automarkt der Welt. Zudem befindet sich die Autobranche aber auch mitten in einem grundlegenden Wandel hin zu neuen Technologien und Antriebstechniken. Das kostet Investitionen und ist ein Problem angesichts bescheidener wirtschaftlicher Aussichten. Deswegen müssen die Unternehmen eben auf die Kostenbremse treten. Wenn sich dieser Schrumpfprozess weiter in anderen Bereichen niederschlägt, könnte das wiederum die Ursache der nächsten Rezession sein, glaubt Ferdinand Dudenhöffer.
Bisher war es immer so, dass große Konjunkturkrisen durch die Finanzwelt 2009 ausgelöst worden sind. Aber jetzt ist es das erste Mal nach unserer Einschätzung, dass ausgehend von China die Welt Stück für Stück nach unten geht. Und der große Punkt in China ist der ganz starke Rückgang des Automobilgeschäfts, der ursächlich mit den Zollkriegen von Amerika zusammenhängt. Also das erste Mal, dass die Automobilindustrie die weltweite Rezession einleitet.
Um dem etwas entgegenzusetzen, empfiehlt Dudenhöffer, sich China gegenüber zu öffnen und enger zusammenzuarbeiten. So müsse man etwa das Rad bei Batterietechnologien nicht neu erfinden. Stattdessen sollte man beispielsweise anstreben, solche Fabriken gemeinsam mit chinesischen oder auch koreanischen Herstellern zu bauen.
Ja, das war eine Lösungsmöglichkeit, die sich da andeutet. Aber vorerst bleibt die Automobilindustrie leidet. Was merkt man denn aktuell den Autoaktien davon an, Ulrich Bartz in Frankfurt?
Aktuell nicht so wahnsinnig viel. VW gibt deutlich nach, um mehr als 1%. Aber Daimler ist zum Beispiel mit 1% im Plus und BMW ist gut gehalten, kann man sagen, wenig verändert. Und Continental ist auch mit einem 0,5% im Plus. Aber man sieht es schon, was die Börse denkt von den Zukunftsherausforderungen, Rieseninvestitionen, weniger Verdienstmöglichkeiten wegen weniger komplizierten Autos in der Zukunft. Das sieht man an den Marktbewertungen. Wenn man mal aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis bei den Autowerten guckt, da sind BMW und VW im einstelligen Bereich. Daimler ist gerade mal bei 10 und das ist deutlich niedriger als die meisten anderen im DAX und im Übrigen auch im MDAX.
Also die konventionellen Autobauer, die stecken irgendwo in der Konjunkturkrise. Anders Tesla. Da gab es gestern eine überraschende Meldung und sie schlägt auch heute noch Wellen. Tesla macht Gewinne.
Ja, macht Gewinne. Das ist eine ziemlich seltene Nachricht und auch überraschend. Und gerade das hat diesen Kurs von Tesla so nach oben getrieben um 18%. Aber Anleger halten auch trotz der Verluste in vergangenen Quartalen unheimlich viel offenbar von Tesla, weil dieser 18% Aktiengewinn gestern gereicht hat, um Tesla wieder mal zum wertvollsten börsennotierten US-Autobauer zu machen mit 53 Milliarden Dollar Marktwert vor GM mit 51 Milliarden.
Herr Warz, noch kurz, wie steht denn der DAX überhaupt?
Der DAX steht bei 12.850 Punkten. Das sind 21 Punkte weniger als gestern. Ein Faktor heißt es, ein sehr stark enttäuschender Geschäftszahlenbericht von Amazon, der US-Hightech-Gigant. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Enttäuschung über die Zahlen von IFO und dem GfK-Konsumklima. Diese Zahlen kamen heute und da sieht es nicht gerade so glänzend aus. Bei mir ist Felix Herrmann, er ist Investmentstratege bei dem Vermögensverwalter BlackRock. Schön, dass Sie gekommen sind heute. Sie kennen die Zahlen auch. Fangen wir mal mit dem Konsumklima an. Das ist sehr stark verschlechtert, auf dem tiefsten Stand seit 2016. Die Verbraucherlaune hat sich verschlechtert. Lange hielt sich die Stimmung dort viel besser, auch viel besser als in der Industrie. Was bedeutet dieser Rückgang jetzt? Was bedeutet diese verdüsterte Stimmung für uns?
Gut, das bedeutet, dass im Prinzip die letzte verbliebene große Stütze des Wachstums in Deutschland nun auch erste Risse bekommt, nämlich genau eben dieser private Verbrauch. Wir wissen, wie Sie es eben schon angesprochen haben, dass die Industrie schon seit geraumer Zeit wirklich sehr, sehr stark leidet. Die Industrie in Deutschland ist de facto in der Rezession. Der Verbraucher, der private Konsum war lange eben quasi das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Wenn Sie wollen, haben wir eine Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten hier bei uns in Deutschland. Und wenn jetzt eben der private Verbrauch Risse bekommt, dann ist das definitiv ein Warnsignal, auch für die Börsen. Man muss allerdings sagen, gerade wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut, auf die Lohnentwicklung, auf die Beschäftigungszahlen, dann sieht das nach wie vor noch relativ gut aus. Also wir sind noch relativ weit davon entfernt, hier wirklich in Panik zu verfallen.
Aber wenn die Konsumstimmung leidet und es zu weniger Ausgaben führt, dann verstärkt sich der Druck auch auf die Industrie, nicht?
Ja, es ist streng genommen, es ist eher andersrum. Ja, wir wissen, dass die Industrie in Deutschland weit weniger zur Wertschöpfung beiträgt als der Dienstleistungssektor. Sind bei der Industrie in etwa 30%. Das ist wenig. Das ist zwar doppelt so viel wie in den USA, aber es ist eben immer noch wenig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Industrie der Sektor ist, der quasi den Takt vorgibt innerhalb der Konjunktur. Und es wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zukunft nicht so sein, dass der Dienstleistungssektor, dem es wie gesagt noch vergleichsweise gut geht, die Industrie quasi aus dem Tal der Tränen zieht, sondern wenn überhaupt, wird es andersrum sein. Dementsprechend lautet bei uns eben im Moment auch die große Frage, kann im Prinzip der private Verbrauch, kann der Konsum, kann das Dienstleistungsgewerbe so lange seine Stärke aufrechterhalten, bis wir durch das Tal der Tränen bei der Industrie durchmarschiert sind?
Dann gucken wir mal auf den IFO-Geschäftsklima-Index, wo die Stimmung in der Industrie gespiegelt wird. Auch beim Handel, auch der Bau geht da mit ein natürlich. Und der IFO-Geschäftsklima-Index ist unverändert geblieben. Das klingt jetzt erstmal gut, aber er ist verharrt auf niedrigem Niveau.
Völlig richtig, es verharrt auf niedrigem Niveau. Nichtsdestotrotz, wenn man mal so ein bisschen unter die Motorhaube des Index schaut, es gibt ja zwei Komponenten, einmal die aktuelle Lage und einmal die Erwartungskomponente, da stellt man fest, dass sich zumindest die aktuelle Lage jetzt so ein bisschen zu stabilisieren scheint. Und auch das, wenn Sie so wollen, erstes grünes Pflänzchen, die Erwartungskomponente, ist zumindest mal und auch entgegen der Markterwartungen jetzt nicht weiter gefallen, sondern ist sogar ein bisschen nach oben geklettert. Also das sind erste, man muss wirklich vorsichtig sein, aber sind erste Indizien oder können erste Indizien dafür sein, dass es jetzt mit der Industrie nicht noch weiter bergab geht. Ja, wir wissen, das Wachstum der Industrie ist wirklich bereits sehr, sehr stark negativ. Aber nun gut, wenn sich jetzt beispielsweise auch das Thema Handelskrieg etwas entspannen sollte, wenn wir vielleicht beim Brexit eine Einigung kommen, dann wird vielleicht auch in der Industrie die Stimmung wieder etwas besser. Und dementsprechend könnte dann möglicherweise auch eben genau diese Erwartungskomponente des IFOs vielleicht auch in den nächsten Monaten sich weiter nach oben orientieren.
Das klingt sehr schlüssig und logisch, aber dennoch höre ich auch sehr viel Unsicherheiten dabei heraus. Niemand kann wirklich sagen, ob es so kommt und ob es dann nicht doch in eine richtige Rezession verfällt. Damit verbunden die Fragen, ich habe eben gesagt, dass der DAX bei rund 12.850 Punkten ist. Das ist ungefähr auf dem Jahreshoch, der wurde diese Woche erreicht. Im Dow, im Nasdaq wurden jüngst Rekorde erreicht, Rekordpreise. Wie passt das zusammen?
Nun, es hängt damit zusammen, dass natürlich die Wirtschaftsdaten nicht das Einzige sind, auf das die Anleger schauen. Tatsächlich ist es so, dass der Markt sich, wenn Sie so wollen, in einem Art Bermuda-Dreieck im Moment bewegt. Auf der einen Seite oder an der einen Ecke, wenn Sie so wollen, des Dreiecks die Wachstumszahlen, die sich, wie gesagt, eher verschlechtert haben. Dann haben Sie die sehr lockere Zentralbankpolitik, die ja auch gestern seitens der EZB nochmal bestätigt wurde. Und auch in den USA ist die Notenbankpolitik sehr, sehr locker. Und dann an der dritten Ecke eben die Geopolitik. Und sowohl auf der Zentralbank-Ecke als auch an der Ecke der Geopolitik sind die Zeichen zuletzt etwas, ich sag mal, heller geworden. Ja, wir wissen, dass es zumindest so aussieht, als könnte auf dem APEC-Gipfel in wenigen Wochen eine Einigung in Richtung eines, ich sag mal, Schaufensterdeals zwischen den USA und China zustande kommen. Das wird die Märkte dann noch mal ein Stück weit mehr beruhigen. Und von Seiten der Zentralbanken wissen wir, naja, da steht wirklich der Fuß weiter auf dem Gaspedal. Und das freut die Märkte und deshalb steht der DAX da, wo er steht.
Darf ich sagen, das freut den einen Teil der Märkte? Denn am Rentenmarkt, da wo Anleihen gehandelt werden, da sieht die Stimmung deutlich anders aus.
Das ist richtig, ja. Es wird ja auch häufig behauptet, der Rentenmarkt preist eine Rezession, wohingegen der Aktienmarkt jubiliert und im Prinzip davon ausgeht, dass die Rezession eben nicht hinter der nächsten Ecke lauert. Fakt ist, dass natürlich sowohl was den Rentenmarkt angeht, als auch den Aktienmarkt, dass die Hauptursache da natürlich wirklich die lockere Geldpolitik ist. Wir gehen aber davon aus, dass die Zinsen niedrig bleiben und dass die Aktienkurse weiterhin gut unterstützt bleiben.
Vielen Dank, Felix Herrmann. Wir haben eben über den Rentenmarkt gesprochen. Dort ist heute nicht so viel passiert. Die Durchschnittsrendite unverändert bei minus 0,39%. Der Euro, er ist etwas tiefer bei einem US-Dollar 11,10 und der Goldpreis deutlich gestiegen auf 1.508 Dollar.
Danke Ihnen. Ulrich Barth war das in Frankfurt. Die Europäische Union stimmt der Brexit-Verschiebung grundsätzlich zu, nennt aber keinen neuen Termin für den Austritt Großbritanniens. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Die EU-Botschafter der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten seien sich einig gewesen, dass für den EU-Austritt Großbritanniens mehr Zeit nötig sei, erklärte die EU-Kommission. Mit einer Verschiebung entspricht die EU nun der Bitte Großbritanniens. Die Klimaschutzvorhaben der Regierungskoalition sind auf Kritik aus allen Oppositionsparteien gestoßen. Die Grünen fanden die Klimaziele unzureichend. Die Linke erklärte, die Kosten seien ungerecht verteilt. Die AfD lehnte Klimaschutz insgesamt ab und die FDP bezweifelte, dass Regulierungen der richtige Weg seien. Für die Regierung verteidigte Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Klimagesetze.
Das Herzstück dieses Klimaschutzprogramms ist das Klimaschutzgesetz, das hier heute in erster Lesung beraten wird. Es ist ein gesetzlicher Fahrplan Richtung Treibhausgasneutralität, und zwar weltweit der allererste, den es so gibt.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Der Bundestag debattiert auch über die steuerlichen Änderungen, die unter anderem das Fliegen teurer, das Bahnfahren günstiger und die klimafreundliche Sanierung von Gebäuden fördern sollen. Angesichts mehrerer Rückrufe wegen verunreinigter Lebensmittel wollen Bund und Länder den Informationsaustausch zum Schutz der Verbraucher beschleunigen. Die zuständige Bundesministerin Julia Klöckner erklärte.
Meine Erwartungen sind klar, dass die Vertreter der Länder transparent sind, dass wir vergleichen können, wer hat wie viel Kontrollpersonal. Gibt es überhaupt genügend Personal vor Ort? Dann geht es auch am Ende darum, gibt es manchmal zu viel Nähe zwischen kommunaler Kontrolle und dem Unternehmen, das man kennt.
Vereinbart wurde auf Ebene der Minister aus Bund und Ländern unter anderem, dass Unternehmen Lieferlisten digital zur Verfügung stellen müssen. Zudem solle eine bundesweite Datenbank aufgebaut werden, in der die Länder Erkenntnisse über Keimfunde einspeisen. Der Solarmodulhersteller Solibro in Bitterfeld-Wolfen stellt seinen Betrieb zum 1. November ein. Betroffen sind 180 Mitarbeiter. Das bestätigte der zuständige Insolvenzverwalter.
Und soweit Birgit Becker. Für Schlagzeuger sind die Drumsticks, die Schlagstöcke, die Verbindung zu ihrem Instrument. Schlagzeuger sind deshalb ständig auf der Suche nach den für sie passenden Sticks. Die bekanntesten Firmen, die Schlagstöcke produzieren, sitzen in den USA. Die Firma iSticks hat ihren Standort aber nahe der Mecklenburger Seenplatte. Simon Schomaker ist dorthin gefahren, raus aufs Land, wo man auch gerne mal laut sein darf.
Wer als Schlagzeugerin oder Schlagzeuger die Firma iSticks besucht, kann die Produkte im hauseigenen Musiksaal testen. Dieser befindet sich in der Kantine einer alten Landmaschinenwerkstatt. Der gelb gestrichene Raum mit großen Fenstern wirkt fast wie ein Wohnzimmer. Neben einem Schlagzeug stehen hier zwei historische Klaviere, mehrere Gitarren, Verstärker und antike Möbel. Der Gebäudekomplex liegt im 300-Seelendorf Zettermin in Mecklenburg-Vorpommern. Nachbarn gibt es kaum und damit auch keine Lautstärkeprobleme. Der gelernte Möbelschreiner und Drechsler Birger Schleenstedt hat die Firma 2003 ins Leben gerufen. Damals noch als kleine Werkstatt in seinem Heimatort Weimar. Angefangen hat alles durch einen Zufall.
Das ist ja die Franz-Liszt-Hochschule in Weimar, die Musikschule. Und da hatte ich einen Bekannten, der sagte, du, ich habe da einen Trommler, setz dich mal mit denen zusammen. Und das habe ich dann auch getan. Und er sagte, Birger, kannst du für mich spezielle Stöcke bauen? Dann habe ich gesagt, das kriegen wir schon hin.
Die Drechselautomaten, die Birger Schleenstedt bereits in seiner Werkstatt hatte, waren nicht dafür geeignet, Drumsticks zu fertigen. Fündig wurde der Unternehmer ausgerechnet in den USA auf einer Maschinenmesse in Atlanta.
Mein normaler Hersteller für Drechselmaschinen, der sagte, Birger, mit meinen Maschinen kriegst du das nicht richtig hin. Mit normalen Drechselmaschinen wird der Trommelstock nicht hundertprozentig gerade. Aber ich gehe mal mit dir zu jemandem an einen anderen Stand, der hat die Maschinen, mit denen das hundertprozentig funktioniert.
Birger Schleenstedt kaufte die Maschine. Bald darauf erreichten ihn immer mehr Anfragen für Drumsticks und er beschloss, sich darauf zu spezialisieren. Über einen weltweit agierenden Holzimporteur bekommt Schleenstedt das Rohmaterial.
Also für die Sticks verwenden wir zu 95% Hickory. Das ist amerikanisches Walnussholz und zeichnet sich eben durch eine unwahrscheinlich hohe Dichte und Zähelastigkeit aus. Und desto höher die Dichte natürlich ist, umso mehr kann man auch das Holz strapazieren.
Die Werkstatt in Weimar war schnell zu klein. 2004 zog Birger Schleenstedt deshalb mit seinem Betrieb an den jetzigen Standort Zettermin. Dort lebt der 60-Jährige mit seiner Frau. Vom Verwaltungsgebäude mit der Kantine geht es über den Hof zur Fertigungshalle. Hier erfolgen die meisten von insgesamt 17 Arbeitsschritten. Neben Schleenstedt selbst sind zwei weitere Mitarbeiter dafür zuständig. Im vorderen Teil der geräumigen Halle liegt das Hickory-Holz als Brettware und wird auf 50 cm Länge gesägt.
Und dann werden sie in der Vierblattsäge eben zu diesen sogenannten, wir sagen Kandeln dazu, zu den Rohlingen erstmal vorgeschnitten.
Außerdem bekommen die Vierkanthölzer mittels Hobel noch einen quadratischen Querschnitt. Nur so kann die Drechselmaschine sie fehlerfrei verarbeiten. Ein Holzstück wird dabei zwischen zwei rotierende Achsen gespannt und damit an einem Messer vorbeigeführt.
Also die Formen werden so bestimmt, dass uns Trommler gesagt haben, mach den Stock doch bitte so lang, der Tipp sollte so aussehen.
Die Spitze ist der Tipp, ne?
Ja, die Spitze ist der Tipp. Und den Durchmesser hätten wir gerne so. Und danach haben wir praktisch diese Messer fertigen lassen.
Das Standardsortiment umfasst 12 verschiedene Modelle, ausgelegt für Genres von Jazz bis Rock. Wenn die Sticks aus der Maschine fallen, gibt es an beiden Enden noch Überstände. Die lassen sich aber erst abschneiden, nachdem die Stöcke geschliffen und lackiert worden sind. Anschließend müssen noch die Spitze und das untere Ende rundgeschliffen werden. Außerdem bekommt jeder Stick eine Bedruckung. Bis zu 80.000 Stockpaare entstehen so jährlich bei iSticks. Zu den Umsätzen seiner Firma möchte Birger Schlenstedt sich nicht äußern. Aber er verrät noch einen wichtigen Schritt vor dem Verkauf.
Nachdem die Stöcke bedruckt worden sind, werden sie auf 1,5 Gramm Genauigkeit gewogen. Und es ist jetzt sehr wichtig für den Drummer, dass er im Pärchen die gleiche Grammatur hat, damit er nicht in der rechten Hand einen leichten und in der linken Hand einen schweren Stock hat, was dann beim Spielen immer etwas irritiert, sage ich mal vorsichtig.
Die Sticks von Birger Schlenstedt und seinem Team sind längst europaweit in Musikläden gefragt.
Dieses Produkt, und da sind wir eigentlich sehr stolz drauf, vervielfältigt sich hauptsächlich durch Mundpropaganda.
Und wird auch von den Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern bekannter Bands geschätzt.
Das ist Bosse, das ist The Boss Hoss, das sind Playmobil, dann die Band City, kennen ja auch viele. Das würde jetzt zu weit führen, jetzt hier alle zu nennen.
Der Firmenname ist übrigens schnell erklärt. Birger Schlenstedt möchte seine Produkte nicht bloß coole Stöcke nennen, sondern die große Leidenschaft für die unscheinbaren Schlagzeugerhelferlein betonen.
Das war die Firma iSticks im Firmenporträt. Und nun zur Wirtschaftspresse. Nach der EZB-Ratssitzung gestern endete Mario Draghis Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank. Und die Kommentatoren ziehen ein durchwachsenes Fazit dieser 8 Jahre.
Der Mann wird umstritten bleiben, ist sich die Sächsische Zeitung aus Dresden sicher. Nur eines kann man Draghi nicht vorhalten, dass er sich als EZB-Präsident nicht immer ohne Wenn und Aber für die Europäische Währungsunion und den Euro eingesetzt hat. Allerdings hat es Draghi zum Ende seiner Amtszeit möglicherweise übertrieben. Nicht nur mit der übereilten Lockerung der Geldpolitik, sondern mit der Art und Weise, wie er das gegen erhebliche Bedenken im Rat der EZB durchgesetzt hat. Andererseits würde es den Euro und die Eurozone in der heutigen Form gar nicht mehr geben, hätte er im Sommer 2012 nicht das klare Signal gegeben, alles zu tun, um den Euro zu retten. Nach Ansicht der Tageszeitung Taz aus Berlin sind die Deutschen gefangen in einer Ironie der Geschichte. Sie wollten, dass die EZB genauso unantastbar ist, wie sie Draghi gemacht hat, und hadern nun permanent mit deren Nullzinspolitik. Die Nullzinsen sind der eigentliche Grund der schwarzen Null im Bundeshaushalt. Sie lassen Sparer fluchen und Aktienbesitzer jubeln. Sie haben dem Euroraum ökonomisch auf die Beine geholfen und legen die Grundlage für die nächste Krise. Draghis Experiment wird Europa noch lange beschäftigen. Umstritten ist auch der vom Bundestag beschlossene Mindestlohn für Azubis. Warum soll es eine Staatsaufgabe sein, Mindestausbildungsvergütungen festzulegen, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Um die Sicherung des Lebensunterhalts kann es nicht gehen und geht es auch nicht. Dazu dienen seit jeher die Unterhaltspflicht der Eltern, Kindergeld für Auszubildende und andere staatliche Hilfen. Die neue Mindestvergütung ist deshalb Schaufensterpolitik, die bestenfalls zu einer Entlastung der Staatskasse auf Kosten ausbildungsbereiter Betriebe führt. Die neue Osnabrücker Zeitung hingegen findet es nur fair, dass junge Menschen während der Lehre ein Minimum an Geld für ihre Arbeit erhalten. Sie erbringen eine Leistung, die der Betrieb im Gegenzug honorieren muss. Natürlich kostet ein Azubi die Firma während der Ausbildung Zeit und Geld. Doch dieses Geld ist gut angelegt und eine Investition in die Zukunft. Ohne gut ausgebildete Azubis fehlt die nächste Generation Fachkräfte. Die muss jedoch jeder Betrieb von sich überzeugen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Und jetzt folgt hier gleich Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Und da geht's um die neue Ampelschaltung in Köln unter anderem. Es hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber diese Ampelschaltung soll der erste Schritt zu einer neuen Verkehrsführung sein. Das war's von uns, von der Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Um 17.05 Uhr bringen wir Sie in Wirtschaft und Gesellschaft nochmal auf den neuesten Stand. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.